Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Weiß sein, was ist das eigentlich? Weiße Haut hat ja so gut wie niemand, helle Haut vielleicht, aber weiß ist mir ehrlich gesagt so noch nicht so wirklich untergekommen. Dieses Weißsein muss also ein bisschen mehr sein als nur eine Hautfarbe. Aber was, darüber wollen wir in diesem Ab21-Podcast sprechen, sozusagen als Fortsetzung, als Erweiterung, als Ergänzung zu unserem anderen Podcast, vor kurzem zu den Black Lives Matter-Protesten. Schwarze Aktivistinnen und Aktivisten haben nachdrücklich ja weiße Menschen aufgefordert, mal ihre gesellschaftliche Position zu reflektieren. Und das machen wir in diesem Podcast. Unter anderem mit der schwarzen deutschen Aktivistin Josefina Pracu. Sie war eine der AktivistInnen, die im Netz dazu aufgerufen hat.
Weiße Menschen bezeichnen sich in der Regel nicht als weiß, auch mit Blick auf ihre Identität nicht als weiß. Und ich glaube, das ist aber total wichtig.
Wir lassen uns außerdem von Thorsten Riele aus Mannheim erklären, wieso in seinem alten Kino weiter eine Schokoladenwerbung hängt, die einen schwarzen Menschen in dienender Haltung zeigt. Und wie er, Thorsten, das mit antirassistischer Arbeit verbindet. Als erstes aber sprechen wir mit der Nahost-Korrespondentin der Zeit, Lea Frese. Sie hat einen Text übers Weißsein geschrieben, aus dem ich mal kurz zitieren will. Wird über Rassismus geredet, dann heißt das häufig, reden über die Betroffenen, also nicht weiße Menschen. Es bringt aber mit sich, dass einmal mehr die Blicke weißer Menschen auf Nicht-Weißen liegen. Nur, was heißt es eigentlich, weiß zu sein? Was für Erfahrungen machen Weiße? Was für Privilegien gehen damit einher? Was für Ballast? Genau darüber wollen wir jetzt mit Lea sprechen. Hi.
Hi, guten Abend.
Aus deiner Sicht, was bedeutet es denn, weiß zu sein in Deutschland?
Ich glaube, ich zum Beispiel bin erst nach und nach weiß geworden. Und ich glaube, das liegt daran, dass Weißsein in Deutschland eigentlich eine Art Selbstverständlichkeit ist. Das ist das, was als normal gilt. Das ist das, wo nicht so richtig nachgefragt werden muss. Man muss erst mal drauf kommen, überhaupt diese Frage zu stellen und sich nach und nach damit auseinanderzusetzen und irgendwie zu hinterfragen, wie man sich eigentlich in dieser Welt als Weiße bewegt. Mhm. Ich glaube, das ist ein Prozess des Weißwerdens, also ein Prozess des Sich-Gewahrwerdens darüber, wie man sich eigentlich bewegt, wie man wahrgenommen wird, wie man andere wahrnimmt. Und ich glaube, es gab einige Momente, in denen Gedanken angestoßen wurden, die sich dann erst so langsam so ein bisschen, die ein Nachdenken in Gang gebracht haben. Es fing an in der Schule. Ich war in einer Schule, einfach eine Stadtteilschule, an der irgendwie Schüler mit allen Hintergründen, mit allen möglichen Hautfarben, allen möglichen Sozialisierungen waren. In Hamburg einfach ein ganz normales Stadtteil-Gymnasium. Man geht dahin und das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Und das war für meine Herkunft aus einer Familie der Mittelschicht, eine weiße Familie der Mittelschicht, war es einfach so ein ganz vorgezeichneter, ganz normaler Weg. Das war das, was irgendwie vorgesehen war. Und es wurde, glaube ich, erst nach und nach so in Gesprächen mit Mitschülern oder so überhaupt klar, dass das eben nicht für alle vorgezeichnet war, dass andere Mitschüler zum Beispiel anders wahrgenommen wurde, dass ihnen auch andere Chancen zugesprochen wurden, dass jemand, der zum Beispiel vielleicht ein anderes Sprachgefühl hatte, weil man mit einer zweiten Muttersprache aufgewachsen ist, das wurde immer als Problem wahrgenommen. Die anderen hatten immer Defizite und ich hatte keine Defizite, aber ich hatte, glaube ich, oft viel weniger als andere Schüler, was ich mitbrachte. Aber das wurde eben nicht so gesehen. Ich entsprach dem Standard, die anderen nicht.
Wie lange hat es gedauert, ehe du gemerkt hast, okay, ich bin nicht nur weiß, für mich ist der Weg vorgezeichnet, sondern ich habe auch wirklich viel mehr Privilegien dadurch?
Doch, ich glaube, das wurde in der Schule schon ziemlich deutlich. Und es war irgendwie normal, dass wir mit unterschiedlichen Startchancen da reinkamen. Aber es wurde auch nie thematisiert. Dass mir das so richtig bewusst wurde, das war auf jeden Fall erst später. Und jetzt denke ich manchmal, ich würde voll gerne mal mit meinen damaligen Mitschülern reden, wie sie das wahrgenommen haben. Weil ich glaube, das ist auch was in Deutschland total fehlte bislang, dass man sich damit ein bisschen aktiver beschäftigt und dass man sich auch traut, Dinge anzusprechen.
Was glaubst du, was für Menschen würdest du da treffen? Was hätten die für Berufe, was hätten die für Lebensläufe?
Ich habe noch ein paar Mitschüler von damals auf Facebook und ich denke gerade an eine Mitschülerin, das war die Mitschülerin, mit deren Eltern aus Ghana kamen und mit der war ich nie eng in der Schule und jetzt sehe ich auf Facebook, dass sie, ja, ist irgendwie in Oxford und promoviert da, glaube ich. Und das ist, glaube ich, das ist eine totale Ausreißergeschichte. Dann gab es andere, für die war es irgendwie auch von Lehrerseite aus so ein bisschen eine Annahme, dass weil sie eben aus einem Elternhaus kam, wo es nicht so vorgegeben war, dass man eine akademische Karriere macht, dass die auch in die Richtung so ein bisschen gebracht wurden. Also dass man dann, ne, eher gesagt hat, ja, irgendwie Mitschüler hat dann halt eher das Praktikum im Handyladen gemacht und die so, es wurde nicht so richtig darauf gedrängt, das auch ja, Leute irgendwie zu fördern und zu pushen.
War das nie Thema, dass es da unterschiedliche Startchancen gibt, die mit der Hautfarbe bzw. der Zugehörigkeit zu irgendeiner besonderen, zu irgendeiner Gruppe zu tun haben?
Soweit es mir bewusst ist, haben wir uns damit nie so auseinandergesetzt. Es war natürlich trotzdem irgendwie Thema, aber unterschwellig. Also zum Beispiel die Cliquen oder die Freundeskreise, die waren selten vermischt. Und klar wurde das irgendwann auch ein Thema. Ich glaube, es wurde dann eher aggressiver. Also dass irgendwann sich, glaube ich, auch einfach Mitschüler, die sich gewahr worden sind, dass sie nicht so gleiche Chancen haben und dass sie anders angeguckt werden und dass sie anders, ja, dass man ihnen eine andere Zukunft vorhersagt. Und ich weiß noch, dass wir so mit, ja, so kurz vorm Abi oder so, gab es da auf jeden Fall mal Dispute, dass irgendwie dann die Clique von türkischen Mädels angefangen hat, irgendwie die anderen zu beschimpfen und so weiter. Und so im Nachhinein, also damals fand ich das, war es irgendwie einfach befremdlich und auch beängstigend und so. Und ich glaube, ja, heute könnte man da irgendwie anders drüber sprechen.
Was ist bei dir passiert in der Zeit? Warum ist es dir heute so ein Anliegen, über das Weißsein zu reflektieren als Weiße?
Ich glaube, ich habe erstmal angefangen, mich praktisch mit dem Nicht-Weißsein auseinanderzusetzen. Das lag einmal an meinem Studium. Ich habe unter anderem Politik studiert und auch Konfliktstudien. Da geht es natürlich ganz viel um das nicht weiße Ausland in Anführungszeichen und ja, um Kriegsgebiete und so weiter. Das heißt, ich war irgendwie so in der klassischen Rolle der weißen Studierenden, die sich das andere in Anführungszeichen anguckt und verstehen lernt und so weiter. Und ich glaube, da lernt man, nimmt man irgendwie ja auch viel mit, was die Weltsicht auch praktisch zu Hause oder im eigenen Umfeld prägt. Aber es wurde mir zunehmend bewusst und zunehmend unangenehm, dass dieser Blick auf, in Anführungszeichen, das andere so sehr auch geprägt ist von zum Beispiel weißen Wissenschaftlerinnen oder von unserem, in Anführungszeichen, unserem, von einem Blick aus Europa auf die Welt da draußen. Und genau, dann kam ich, glaube ich, erstmal dazu, dass ich angefangen habe, einfach mal bewusst mehr zu lesen, zum Beispiel, was von nicht weißen Autoren stammt. Und ich habe einfach angefangen, meine Freunde und Bekannte selber mal aktiv darauf anzusprechen und so über ihre Lebenserfahrung da nachzufragen. Und ich glaube, ich habe das damals auch ein bisschen als eine Überwindung empfunden, weil es ja etwas ist, so, ich glaube, die allgemeine Angst ist, dass man ständig in Fettnäpfchen treten kann oder dass man jemanden auch verletzen kann mit Fragen oder dass man jemanden ja auch nicht die ganze Zeit, ja, man möchte jemanden nicht die ganze Zeit darauf reduzieren, dass er irgendwie anders aussieht oder so. Und habe das dann aber, also für mich war das super, super wichtig, erstmal überhaupt zu verstehen, wo sind eigentlich im Alltag die Unterschiede? Also wo werde ich anders wahrgenommen als jemand anders? Das merkt man ja nicht, wenn man alleine durch die Gegend geht. Das merkt man erst, wenn man mit einem schwarzen Freund zum Beispiel zusammen in der S-Bahn sitzt und auf einmal wird man von allen Seiten angeguckt. Alleine würde ich nie angeguckt werden.
Du bist jetzt inzwischen Korrespondentin im Libanon, also in einer Weltgegend, wo Menschen zumindest großenteils anders aussehen als du. Du bist relativ hellhäutig, du hast helle Haare. Die meisten Menschen da haben dunklere Haare, sie haben vielleicht ein bisschen dunklere Haut. Wie ist das da für dich?
Ja, ich bin wirklich sehr, sehr weiß. Schon phänotypisch sehr, sehr weiß. Und ich glaube, da ist ein interessanter Punkt von dem, was du auch gerade angesprochen hast. Klar, hier sehe ich anders aus. Hier bin ich nicht das Normal. Und trotzdem bin ich hier privilegiert. Warum ist das so? Ich glaube, Weißsein ist eben nicht nur das Aussehen. Und es ist nicht nur der Fakt, dass man zum Beispiel in Deutschland einfach mehrheitlich weiß oder hell ist. Sondern Weißsein ist das, was damit einhergeht. Und das nehme ich praktisch aus Deutschland, aus dem weißen Deutschland in Anführungszeichen, nehme ich hierher mit. Ich vereinfache jetzt, aber ich glaube, ich werde damit assoziiert, dass ich gewisse Privilegien mitbringe, dass ich zum Beispiel Geld und Mittel mitbringe, dass ich gewisse Sicherheiten mitbringe, dass jeder hier weiß, ich habe eine, schon allein, wenn man mich im Bus sieht, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass es hier irgendwie eine Botschaft gibt, die sich um mich kümmern würde, wenn was passiert. Das muss ja überhaupt nicht stimmen.
Zum Schluss ganz spitz gefragt, bewusst spitz gefragt. Wir haben jetzt vor allem über Privilegien gesprochen, über Vorteile, die man hat, weil man eine weiße, eine hellere Hautfarbe hat, wie du und ich auch. Das Ganze in Frage zu stellen, hieße ja letztlich aber auch auf ein vermeintlich bequemes Leben oder auf ein bequemes Leben vermeintlich zu verzichten. Warum sollten wir das tun?
Ich glaube, erstmal ist es ein Jein. Ich glaube, ja, es ist irgendwie ein bequemes Leben, aber es ist ja auch ein Leben mit einer, mit unterbewusst, einer irgendwie auch mitschwingenden Angst. Wir haben immer ein bisschen was zu verlieren und wir haben immer so vielleicht auch so ein bisschen ganz tief unten das Gefühl, dass in diesen Privilegien etwas steckt, was uns eigentlich nicht so richtig ganz zusteht. Und deshalb ist, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen und mit dem Ziel irgendwie das Sein für alle ein bisschen angenehmer zu machen, gar nicht unbedingt damit verbunden, groß was abzugeben. Ich glaube, das kann tatsächlich gewinnbringend für alle sein.
Sagt Lea Frese, Nahostkorrespondentin der Zeitung Die Zeit. Sie hat mit uns ihr Weißsein in der Jugend und jetzt im Job reflektiert.
Deutschlandfunk Nova.
Dass ich weiß bin, war mir 16 Jahre lang nicht wirklich bewusst. Dann bin ich für ein Jahr in die USA gegangen, in die Nähe von Atlanta, in eine Schule, wo 80% der SchülerInnen schwarz waren. Und im Footballteam, wo ich gespielt habe, war ich einer von wirklich ganz, ganz wenigen Weißen. Auf einmal war ich Minderheit. Und das hat meine Perspektive auf Hautfarben natürlich ein bisschen verändert. Aber erst jetzt, mit den Demonstrationen und den Diskussionen nach dem Tod von George Floyd und anderen, hat sich die Frage so richtig bei mir aufgedrängt. Was heißt eigentlich Weißsein für mich und mein Leben? Welche Vorteile genieße ich seit meiner Geburt nur, weil ich eine helle Haut habe? Die Frage hat unter anderem die schwarze deutsche Aktivistin Josephine Aprako gestellt. Auf Instagram postet sie seit geraumer Zeit jeden Tag eine Frage mit dem Hashtag kritische Weisheiten und teilt die Antworten darauf mit ihren FollowerInnen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Josephine. Hallo.
Hallo.
Wer braucht kritische Weisheiten und warum?
Ich glaube, es ist für weiße Menschen, vor allem auch für weiße Menschen, die aktuell ja das Bedürfnis haben, sich mit Rassismus zu, oder für diejenigen besser gesagt, die aktuell das Bedürfnis haben, sich mit Rassismus zu befassen, ist es ganz wesentlich, Weißsein als Teil ihrer Identität wahrzunehmen. Und zwar, und das finde ich besonders wichtig, nicht als vermeintlich neutralen Teil ihrer Identität, sondern als rassismusrelevanten Teil ihrer Identität. Oftmals wird gesprochen von Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe. Das ist so nicht ganz richtig, sondern es gibt rassistische Diskriminierung, weil es Rassismus gibt. Hautfarbe zugegebenermaßen ist ein Aspekt, der in dem Zusammenhang mit Bedeutung versehen wird und aufgeladen wird, aber realistisch betrachtet, und ich denke gerade die Corona-Pandemie hat das nochmal veranschaulicht, geht es nicht ausschließlich darum. Zum Beispiel können Menschen aus China, wie in den vergangenen Wochen ja sehr anschaulich gezeigt worden ist, durchaus rassistisch diskriminiert werden und das, obwohl sie eine helle Hautfarbe haben. Also es wird deutlich, Hautfarbe ist nur einer von wenigen Aspekten.
Wollen wir uns vielleicht fürs Gespräch auf Äußeres einigen oder was würdest du vorschlagen?
Nee, nicht mal Äußeres, sondern bedeutsam sind hier ja auch zum Beispiel die Historie, also wer ist von wem kolonisiert worden, das ist der eine Aspekt, aber es geht natürlich auch um Vorstellungen von Kultur und Religion, die auch rassistisch aufgeladen sein können. Ich denke da an antimuslimischen Rassismus beispielsweise.
Es ist, das muss man glaube ich an der Stelle echt immer wieder sagen, auch aus journalistischer Sicht, aus Moderationssicht, es ist ein Thema, mit dem wir uns bislang zu Unrecht überhaupt nicht beschäftigt haben.
Ja, genau. Also weiße Menschen bezeichnen sich in der Regel nicht als weiß. Und ich hatte ja eingangs gesagt, weiße Menschen betrachten sich auch mit Blick auf ihre Identität nicht als weiß. Und ich glaube, das ist aber total wichtig. Das heißt, Menschen sprechen zum Beispiel ohne Probleme von schwarzen Menschen, von Menschen of Color. Mhm. Aber sie sehen gar nicht, dass sie sozusagen ein Gegenstück sind, weil sie sich als Normalität wahrnehmen. Und genau diese Position entwirft ja Rassismus eben auch, dass Weißsein vermeintlich normal ist, zur Wir-Gruppe dazugehört und in diesem Zusammenhang mit positiven Eigenschaften versehen wird.
Wie läuft jetzt diese Aktion, die du gemacht hast? Seit ungefähr 2 Wochen machst du das. Wie sind die Reaktionen darauf von den Menschen, die du damit ansprechen willst?
Ich finde es ganz spannend, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe das gestartet eher als eine Provokation, weil ich an dem Abend, als in Deutschland am Blackout Tuesday diese schwarzen Kacheln gepostet worden sind, im Bett saß und mir dachte, ja, also so eine schwarze Kachel zu posten ist ja vergleichsweise einfach. Und ich würde mir aber wünschen, dass das, was gerade ausgelöst wird, auch nachhaltiger und langfristigere Prozesse anstößt, vor allem auch in weißen Menschen, die ihre Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit Rassismus, glaube ich, einfach stärker begreifen müssen, vor allem, wenn sie gegen Rassismus sich einsetzen wollen. Und genau darauf zielt die Challenge mit ihren Fragen ja im Grunde auch ab. Also mir geht es nicht darum, dass weiße Menschen sich schuldig fühlen sollen oder du bist böse. Das ist überhaupt nicht mein Interesse, sondern ich glaube, dass die unterschiedlichen Positionen, die Rassismus entwirft, nämlich weiße Menschen, die privilegiert werden und schwarze Menschen und Menschen of Color, die eben rassistisch diskriminiert werden, dass die Möglichkeitsräume, die wir haben, um uns gegen Rassismus einzusetzen, in Teilen unterschiedliche sind. Mhm. Weiße Menschen beispielsweise haben kein Erfahrungswissen, entsprechend sind sie angewiesen auf all das, was schwarze Menschen und Menschen of Color ihnen berichten. Aber sie haben die Möglichkeit, ihre Privilegien einzusetzen für ihre Rassismuskritik. Und im Grunde möchte ich, dass diejenigen, die sozusagen diesen Monat mit mir machen, anfangen, stärker auch dahin zu denken, was kann ich eigentlich machen mit der spezifischen Position, die ich habe.
Du sprichst ja zu, man sagt auch im Englischen, preaching to the choir, to the converted, also zu denen, die schon, die schon auf deiner Seite stehen, in Anführungsstrichen, auf deiner Seite. Wie kannst du es schaffen, gemeinsam mit allen, das auch zu denen zu bringen, die bis jetzt sagen so, ey, pff, ist mir völlig egal in meinem Leben, ich schaue, dass ich irgendwie zurechtkomme.
Da sind vielleicht zwei Aspekte bedeutsam. Zum einen wissen weiße Menschen, was es bedeutet, ihr Weißsein kritisch zu reflektieren und auch die Prozesse, die damit einhergehen. Zum Beispiel Gefühle von Abwehr, Gefühle von Schuld, Scham, Trauer, Wut, was auch immer da aufkommt. Da kommen viele Emotionen hoch. Genau deswegen sind übrigens ja auch Diskussionen zum Thema Rassismus so tief emotional. Zum einen das, zum anderen sind sie aber dadurch natürlich auch anders nochmal in der Lage, mit Leuten in ihrer Umgebung zu sprechen. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Verantwortung, nämlich dass weiße Menschen anderen weißen Menschen gegenüber zum einen eintreten gegen Rassismus und eben Rassismus auch im Alltag aufzeigen, aber dass sie eben auch Vorbilder sein können von: Wir können uns gegen Rassismus einsetzen, wir können erkennen, dass wir Privilegien haben und das alles macht uns nicht zu schlechten Menschen, sondern im Gegenteil, wir können unsere Privilegien nutzen, um das, von dem wir behaupten, dass wir dafür einstehen, nämlich Gleichberechtigung, tatsächlich auch zu befeuern.
Wieso hast du Instagram gewählt für diese Aktion?
Das ist eine gute Frage. Ich habe keinen Twitter. Pragmatisch. Und ich habe keinen Twitter und ich fand die Möglichkeit, so Stories zu posten, irgendwie ganz gut, weil es ja mehrere quasi Texte sind. Für Facebook fand ich, eignet sich das nicht so, sondern da wird ja immer so ein bisschen erklärt, okay, wie machst du eigentlich mit und so weiter. Und in den Stories läuft es so ganz schön ab. Das war tatsächlich pragmatisch, recht pragmatisch gewählt.
Die Frage zielt natürlich darauf ab, dass Instagram jetzt nach wie vor, auch wenn man da natürlich viel Content in Anführungsstrichen auch sieht inzwischen, immer ein bisschen als die etwas oberflächlichere Community wahrgenommen wird und man sich damit sozusagen solchen Themen, die auch ein hohes Reflexionsniveau erfordern, vielleicht bislang nicht so richtig auseinandergesetzt hat.
Das finde ich total schade, weil ich diese Perspektive gar nicht teilen kann. Ich glaube, hier hängt es tatsächlich stark davon ab, wem wir folgen auf Instagram. Ja. Es gibt viele, finde ich, echt gute Accounts, die sich mit vielen unterschiedlichen und auch gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigen. Und das sowohl in Form von Bildern, als auch in Form von Kurzvideos, als auch in Form von Comedy-Sketches und was weiß ich was alles machen. Und die sind auch auf Instagram, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das nicht unbedingt das ist, was die meisten Leute so verfolgen.
Was macht dich zuversichtlich, dass das Thema dieses Mal nicht in ein paar Wochen wieder verschwindet?
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, gar nichts. Aber ich finde, darum geht es auch nicht, sondern...
Naja, aber wenn ihr, ganz schön, wenn ich da kurz reingreife, aber darum geht es doch eben genau schon, oder? Also das Thema soll ja jetzt, das Momentum soll doch jetzt ausgenutzt werden, um eben nicht wieder zu verschwinden. Und wir hatten hier auch schon ein Gespräch in der Ab 21, wo jemand gesagt hat, ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe das Gefühl, jetzt wird das bleiben, das Thema. Warum bist du da so pessimistisch?
Ich würde es nicht mal Pessimismus nennen. Ich denke, oder aus meiner Erfahrung, auch gerade mit Blick auf meine Arbeit, weiß ich, dass das ein Thema ist, was mit viel Herausforderung einhergeht, gerade auch in der Beschäftigung damit, zum einen. Und zum anderen ist so ein bisschen meine Sorge, und ich weiß, dass ich damit auch nicht alleine bin. Ich sehe viele andere schwarze Personen und Personen of Color, die sich diese Gedanken ebenfalls machen, dass dieses Thema, dass so eine Art Aneignung von kritischen Diskursen stattfindet, weil sich gegen Rassismus zu positionieren, und das machen Unternehmen ja aktuell teilweise eben auch, ist vergleichsweise einfach, die Frage ist, welche strukturelle Veränderung geht damit einher? Das heißt, es geht für mich und ich glaube für viele andere Leute, die aktivistisch tätig sind, nicht unbedingt darum zu sagen, dieses Thema muss öffentlich diskutiert werden, weil das ist es ja nicht, worum es am Ende des Tages geht, sondern es geht darum, welche Veränderung wird wie sozusagen daraus folgen.
Mhm. Muss diese Veränderung, sage ich, weil du ja ein Institut mitgegründet hast, das heißt Institut für diskriminierungsfreie Bildung, muss diese Veränderung vielleicht noch sehr, sehr viel deutlicher und früher auch in den Schulen und vielleicht Kindergärten stattfinden?
Ja, also sicherlich auch da, aber ich denke, es ist schon wichtig auch, dass es, um das sozusagen auch nochmal stärker zu stützen, insgesamt auch strukturelle Veränderungen angestoßen werden. Es gab ja jetzt gerade oder es gibt aktuell die Debatte ums Grundgesetz. Sollte der Rassebegriff da noch drinstehen? Und im Grundgesetz steht ja, und darauf habe ich ja vorhin auch verwiesen, Diskriminierung aufgrund von. Aber ich glaube, das verkürzt sozusagen Diskriminierung enorm, weil Menschen werden zum Beispiel nicht sexistisch diskriminiert, weil sie eben Frauen sind beispielsweise, sondern weil es Sexismus gibt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das sozusagen reflektiert wird. Das heißt, ich finde, das Grundgesetz ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um auch nochmal anzusetzen, dass es eine Verpflichtung gibt, dass klar ist, dass RichterInnen beispielsweise einen gemeinsamen Diskriminierungsbegriff haben, der eben mitdenkt, dass Diskriminierung strukturell ist. Also ich glaube, es gibt viele Ansatzpunkte und sicherlich Bildungsinstitutionen sind da auch bedeutsam.
Sagt die schwarze deutsche Aktivistin Josephine Apraco. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Die deutsche Kolonialgeschichte ist ständig präsent im Alltag in Deutschland, aber sie nehmen relativ wenige Menschen nur wahr, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt aber immer noch Straßen, die zum Beispiel Militärs gewidmet sind, die in Afrika Verbrechen begangen haben. Es gibt Denkmäler, die an die Kolonialzeit erinnern sollten, dann aber inzwischen umgewidmet wurden. Und in Mannheim, im Veranstaltungsort Kapitol, gibt es eine Werbung für eine Schokolade, die mit einem schwarzen Menschen wirbt. Und das nicht erst seit gestern oder so, sondern das schon seit Jahrzehnten. Und um diese Werbung gibt es Stress. Auch nicht erst seit gestern, sondern schon ein paar Jahre. Und mittendrin in dem Stress ist ein weißer Mann, der geschäftsführende Vorstand des Kapitols, Thorsten Riehle. Hallo.
Schönen guten Abend.
Wir wollen drüber sprechen, über diesen Stress, den es da gibt. Vorher aber, hängt die Werbung denn noch bei euch im Kapitol?
Die Sarotti-Werbeanlage hängt. Wir hatten sie anlässlich unserer Aktionstage gegen Rassismus Anfang des Jahres verhüllt und verändert gezeigt. Das war ein Teil unseres Ausdrucks, dass wir über diese Werbeanlage ins Gespräch kommen wollen. Aber sie hängt nach wie vor im Haus.
Was genau ist die Kritik an der Werbung oder an dem Hängen der Werbung?
Also jeder, der schon mal Sarotti-Schokolade gegessen hat, erinnert sich sicherlich an den Dunkelhäutigen, der auf dieser Schokoladenpackung zu sehen ist. Das ist jemand, der in einer Art von dienenden Haltung einem anderen etwas anbietet, nämlich Schokolade. Und die Attribute sind sehr, sehr stark, nämlich große Lippen, weit aufgerissene Augen. Also so, wie man sich vielleicht in früheren Jahren tatsächlich einen dunkelhäutigen Menschen vorgestellt hat, was aber natürlich nicht der Realität eigentlich entsprechen.
Und die Kritik an euch bzw. an dem Hängenlassen ist jetzt, dass ihr diese Erzählung sozusagen fortführt ins Jetzt.
Die Auseinandersetzung, will ich mal sagen, geht in die Richtung, inwieweit man über so eine Werbeanlage ja entsprechend unterschwellig Rassismus auch befördert, indem man sie eben hängen lässt und indem man sie eben zeigt. Wir haben uns dazu entschieden, seitdem wir Ende 2017 auf einer Veranstaltung darauf aufmerksam gemacht worden sind, mit dieser Werbeanlage umzugehen, weil wir der Auffassung sind, dass wir sie brauchen, um mit den Menschen über Alltagsrassismus, über Diskriminierung ins Gespräch zu kommen. Der Erfolg unserer beiden Aktionstage, die wir 2019 und 2020 hatten. Da haben wir mit fast 4000 Menschen über das Thema Rassismus gesprochen, uns auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Der zeigt uns eigentlich, dass es ein großes Bedürfnis gibt danach, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist tatsächlich so, dass eigentlich über das Thema Kolonialrassismus beziehungsweise über die Koloniezeit Deutschlands es kaum Formate und Möglichkeiten gibt. Und wir haben damit eins geschaffen.
Aber dafür hätte man ja die Werbung gar nicht hängen lassen müssen, weil da hätte man ja auch sagen können, okay, haben wir jetzt zur Kenntnis genommen, ist auch wirklich irgendwie inhaltlich begründet, die Kritik vielleicht. Und jetzt hängen wir es ab und dann reden wir trotzdem drüber.
Unsere Erfahrung ist, dass wir über die Diskussion um die Werbeanlage und vor allen Dingen aber über die Aktionstage, die wir gemacht haben, mit den Menschen ins Gespräch gekommen sind. Ein Wegtun, ein Abhängen, ein vielleicht Verbringen in ein Museum bedeutet, dass ich mich zunächst mal nicht mehr dieser Aufgabe stellen muss, beziehungsweise auch nicht mehr den Anlass dazu habe. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, diesen sehr störenden Anlass beizubehalten, ihn zu kommentieren. Also es ist ja nicht so, dass sie einfach nur gezeigt wird, sondern sie wird in den Kontext gestellt und sie wird jedes Jahr in einen größeren Kontext gestellt, nämlich in unsere Aktionstage gegen Rassismus. Und insofern haben wir dazu beigetragen, dass dieses Thema, lange bevor es jetzt leider die dramatischen Auswirkungen in den USA aufgrund des Mordes an George Floyd gab, lange davor auch schon ins Gespräch gekommen sind. Mhm. Und eins ist doch klar, selbst wenn wir sie abhängen würden, der Rassismus bleibt deswegen nicht weg. Wir müssen die Einstellung der Menschen verändern.
Jetzt frage ich nochmal abschließend. Und da ist sozusagen das Mittel der Wahl, um diese Diskussion am Leben zu halten, ist, diese Werbung an der Wand zu behalten, auch wenn man oder ihr wisst, dass da die Gefühle von schwarzen Menschen in dem Fall verletzt werden?
Das nehmen wir tatsächlich in Kauf. Das ist vielleicht der schwierige Teil an der ganzen Geschichte. Aber ich versuche immer dafür zu werben, weil wir es ja nicht einfach nur hängen lassen, sondern weil wir es tatsächlich kommentieren. Es hängt eine Tafel dabei, es gibt den Austausch darüber. Das Thema ist sehr, sehr präsent, gerade jetzt natürlich aufgrund der Diskussion um Black Lives Matter natürlich auch wieder. Und das ist auch gut so, das brauchen wir auch, darüber müssen wir diskutieren. Und klar müssen wir in gewisser Weise auch aushalten, dass uns vorgeworfen wird, dass wir bestimmte Dinge auch damit befördern. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass wir diese Störfaktoren brauchen und haben, um darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist zumindest unsere Art und Weise, damit umzugehen. Das mag nicht bei jedem auf Zustimmung treffen. Das ist auch völlig in Ordnung und das ist auch völlig legitim. Das darf man auch äußern. Auch das ist wichtig. Aber was man uns nicht absprechen darf, ist, dass wir das gemeinsame Ziel haben, nämlich, dass es weniger Rassismus, weniger Diskriminierung in unserem Land gibt und dass wir irgendwann vielleicht sogar zu einer Gesellschaft kommen, die völlig frei davon ist.
Und dann könnte das Ding auch abhängen.
Sofort.
Sagt Thorsten Riehle aus Mannheim. Weißsein reflektieren ist eine nicht ganz einfache Reise, auf die man sich da begibt, aber lasst euch nicht abschrecken, es lohnt sich, sage ich euch. Und schreibt uns gern, wie es euch dabei geht. mail@deutschlandfunknova.de ist unsere Adresse. Danke fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.